Gerne möchte ich vom Messias erzählen, von Friedrich Weinreb, erstes Kapitel. Es gibt viele Fragen, auch viele Hemmungen, Aggressionen, Missverständnisse. Und deshalb will ich dieses brisante Thema hier ganz ehrlich und ruhig angehen, damit wir finden, was wir suchen, den einen Messias. Denn wie könnte es dabei eine Konkurrenz geben? Warum möchten wir gern vom Messias erzählen, wagen es, aber oft nicht, können es nicht? Der Messias ist doch auch der Erlöser. Und dann ist die Frage, woraus erlösen? Wozu braucht der Mensch Erlösung? Man kann ja auch sagen, wozu braucht er ein Heil? Denn dann fehlt uns etwas. Gewiss fehlt uns etwas. Wir leben in der Zeit. Die Zeit fließt weiter. Und es fehlt uns, was wir zurücklassen. Es fehlt uns, was wir vielleicht noch in Zukunft erwarten. Davon, was uns nach meiner Empfindung fehlt, will ich versuchen zu erzählen. Das möchte ich ganz ehrlich ergründen. Der Messias, was bedeutet er für uns? Schon die Tatsache, dass ich davon rede, zeigt, dass mir, dass uns vielleicht etwas fehlt. Und dass es ein Missverständnis gibt, zeigt schon, es fehlt uns ein Verständnis. Uns fehlt das Gefühl, eigentlich ewig zu leben. Ich weiß, man stirbt hier und dann kann man an Ewigkeit glauben, aber ich möchte es gerne erfüllt sehen, nicht mehr nur glauben müssen, sondern es auch haben, besitzen, im Sein, im ewigen Sein, aufgenommen sein. Weil uns etwas fehlt, sind wir oft krank. Deshalb doch auch der Ausdruck, was fehlt dir? Das Ganze fehlt mir, ich bin nicht gesund. Im Hebräischen ist gesund auch das Wort für schöpfen. Nicht, dass mir eine schöpferische Kraft fehlte. Das könnte zeitlich sein. Vielmehr fehlt mir das Schöpfen aus dem Sein Gottes, aus der Quelle. Deshalb bin ich nicht gesund. In der Zeit bist du, kann man sagen, normal. Denn Kranksein hat im Hebräischen als Wurzel chol, das Gewöhnliche, das Allgemeine. Es bedeutet also Durchschnitt, so sein wie alle. Dir fehlt also, dass du aus der Quelle des Seins schöpfen, wie ein Säugling von der Mutterbrust jeden Moment einsaugen kannst. Ich glaube schon an die Auferstehung, aber es ist, wie gesagt, ein Glauben müssen. Ich möchte gern die Erfüllung hier sehen. Das sind Gefühle, die wir alle haben, wenn auch nicht immer aussprechen. Wir könnten sie bis auf den Punkt zurückführen, wo man sagen kann, da fehlt uns allen etwas. Es fehlt in der Zeit. In der Zeit haben wir nur den Glauben. Die Erfüllung fehlt in der Zeit. Sagen wir nicht auch, erlöse uns von dem Bösen und dein Reich komme? Aber in der Zeit ist es immer noch nicht erfüllt. Im Glauben wissen wir schon, in der Zeit noch nicht. Uns fehlt auch, dass wir Frieden haben. Im Hebräischen ist Frieden das gleiche Wort wie Vollkommenheit. Wir sind noch unvollkommen und deshalb oft aggressiv, denn wir spüren, wer ist schuld an der Unvollkommenheit? Und da wir nicht gern selber daran schuld sein wollen, projizieren wir es auf andere. Der und der, die und die sind schuld, dass ich unvollkommen bin. Die UNO funktioniert nicht, der Weltgesundheitsrat versagt, die Ärzte taugen nicht und so weiter. Dass ich nicht tauge, dass mir etwas fehlt, darauf komme ich nicht. Deshalb also die Aggression, wie wir immer wieder sehen, auch dort, wo man vom Messias spricht. Und vielleicht gerade dort ist der andere schuld. Deshalb möchte ich nun beim Erzählen ehrlich suchen, nicht voreingenommen, keine Angst haben vor keinem. Ich möchte von mir selber erzählen. Wie Sie wissen, bin ich Jude, erzähle dann also auch von meiner Herkunft aus. Meinen Ahnen, von denen ich irdisch und vielleicht auch im Glauben stamme, möchte ich gern treu sein, mich nicht von dort absetzen und etwas Neues erfinden. Anfangen möchte ich mit dem Alten Testament, der einen Seite des Herzens, von der anderen rede ich vorerst nicht, sondern spreche jetzt so, als ob ich nur den alten Bund kenne. Dort gibt es doch den Josua oder Jehoshua, wie er im Hebräischen heißt. Der gleiche Name, jetzt greife ich vor, der auch im Neuen Testament vorkommt, dort Jesus genannt oder Jeschu. Was will dieser Name sagen? Jeho ist vom Namen des Herrn, vom Herrschen auch, und Schua ist helfen, Hilfe, retten. Jehoshua oder Joshua bedeutet dann, der Herr rettet, hilft. Man kann auch sagen, das Herrschen hilft oder es hilft das Sein vom Herrschen. Denn das Wort Hove stammt des Namens des Herrn. Der Gegenwart Gottes bedeutet das Sein. Das Sein hilft, im Sein herrscht das Helfen und das suchen wir doch alle. Jehoshua oder Josua kommt nicht nur in den 5 Büchern Mose vor, sondern hat dann auch noch sein eigenes Buch. Und ich möchte ihn nun zu erleben versuchen, wie er dort im Alten Testament dargestellt wird. Nicht gelehrt wissen möchte ich das, um es dann beurteilen zu können, sondern ich nehme das Wort Gottes hin, wie es gegeben wird, wie ich mein Schicksal, mein Sein hinnehme. Und dann lese ich dort von Jehoshua als Jünger des Mose. Das klingt so, als ob er ein Schüler des Mose ist. Doch das hebräische Wort für Jünger, Na'ar, kommt vom Wort eher, wach sein, erweckt sein, geweckt werden, erwecken. Mose hat ihn erweckt, dadurch ist er wach geworden. Na'ar heißt auch ein Junge, der so bis 16, 17 Jahre alt ist. Na'ara, ein Mädchen. Der Stamm des Wortes aber ist erwecken. Der Name Mose, hebräisch Moshe, bedeutet aus dem Wasser gezogen. Bei der Namensgebung sagt doch die Tochter Pharaos, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. 2. Mose 2, Vers 10. Sie kennen die Geschichte, er liegt in einem Kästchen, das auf dem Wasser schwimmt, im Fluss von Ägypten. Die Pharao-Tochter badet dort, sieht das Kästchen, nimmt das Kind heraus und nennt ihn dann Moshe, weil sie ihn herausgezogen hat. Meshitihu bedeutet herausziehen. Das hebräische Wort für Kästchen ist Teba und Teba bedeutet auch Wort. Das Wort schwimmt auf dem Wasser, im Fließen der Zeit. Das Wort bleibt im Laufe der Zeit, im Fließen, es bleibt es selbst. Die Zeit fließt, das Wort bleibt. Seit jeher sprechen wir Worte. Man kann nicht untersuchen, seit wann Worte im Menschen da sind. Ob man nun annimmt, dass der Mensch von einem einzelligen Wesen stammt oder als Kind Gottes vom Himmel kommt, irgendwann entstand das Wort. Ich glaube, es entstand im Himmel und kam von dort mit dem Menschen mit. Teva, Kästchen also und Wort, Teva, steht auch dort, wo wir dann Arche übersetzen. Die Arche Noahs, auch sie schwimmt auf dem Wasser. Das Wort bleibt erhalten, geht in der Flut nicht unter. Und das Wort enthält das ganze Leben. In Noahs Teva sind die Menschen da, 4 Männer und 4 Frauen. Noah und seine Frau und seine Söhne Sem, Ham und Japhet und deren Frauen. Auch alle Tiere sind dort vertreten. Sie kommen, heißt es, zu dir ins Wort hinein, melden sich bei dir. Die ganze Welt ist im Wort da, Menschen, Tiere und die Nahrung für alle. 3 Stockwerke hat die Arche, 3 Stufen das Wort, wie es in 1. Mose 6, Vers 16 beschrieben wird. Die Teva, das Wort, bleibt in der Sintflut erhalten und öffnet sich dann wieder, um alles hinausgehen zu lassen, Menschen und Tiere. Mose ist der, der aus dem Wasser gezogen ist. Dabei muss ich schon gleich an die Fischer denken, die aus dem Wasser ziehen. Wasser bedeutet das Fließen der Zeit. Die anderen Kinder der Hebräer werden auf Befehl Pharaos in das Wasser geworfen und ertrinken, gehen in der Zeit verloren, verschwinden. Einzig das Kind im Wort wird herausgezogen und steht dann über dem Wasser, über der Zeit. Und deshalb heißt es, gibt Gott dem Mose auch sein Wort. Das Wort, das ewig ist, offenbart er vom Himmel dem Mose. Und dieses Wort, das vom Himmel kommt, erweckt den Jehoshua. Mose der das Wort erhält, erweckt Jehoshua, der dann als Jünger des Mose da ist. Er ist sogar dort, wo Mose am Sinai das Wort von Gott erhält. Wenn Gott Mose vom Berg hinunterschickt, spricht Mose doch mit Jehoshua über den Lärm im Lager. 2. Mose 32. Es heißt, Jehoshua ist immer bei Mose. Er gehört zu ihm. In der Bibel wird Jehoshua Ben-Nun genannt und hebräisch Nun bedeutet unter anderem Fisch, aber auch die Zahl 50. Jehoshua, Sohn des Fisches, der noch im Wasser ist, ist bei Mose, ist im Wort da, jenseits der Zeit, aber der Zeit zeitlos, ewig also. Und Jehoshua ist auch der Sohn der 50. Die 50 kennen wir doch auch vom Begriff Pfingsten. 50 Tage dauert es von Passa, von Ostern bis Pfingsten. Nach 7 Wochen, also 7 mal 7 Tagen, ist Shavuot, wie das Pfingsten im Jüdischen heißt. Und dieser Ausdruck bedeutet Wochen. Die Woche enthält schon die 7. Im Hebräischen ist Woche und 7 vom gleichen Stamm. 7 mal 7 ist 49, aber Pfingsten ist 50 und da erscheint Gott mit seinem Wort. Der Mensch kann es nicht ertragen, wenn sich das Wort dann öffnet. Gott gibt die 10 Worte, den Dekalog. Im Hebräischen steht nichts von Geboten oder Gesetzen, wie es theologisch ein bisschen aggressiv ausgedrückt wird. Aseret ha, die Brot, 10 Worte, heißt es im Hebräischen. Die Zehnheit als Grundlage der Zahlen ermöglicht das Zählen und aus denselben Wortstamm hervorgehend das Erzählen. Ben-Nun bedeutet, wie schon gesagt, dass Jehoshua auch der Sohn der 50 ist. Er steht nicht nur in der 49, sondern auch in der 50, also dort, wo Gott sich offenbart, beginnend mit »Ich bin der Herr dein Gott«, »Der Herr dein Gott in einem«. Und so empfinde ich Jehoshua, Sohn des Fisches, der im Wasser ist, herausgefischt als Sohn der 50, sozusagen schon jenseits der Zeit. Denn Zeit, heißt es, drückt sich aus in der Siebenheit. Wir leben im 7. Tag, in der Zeit. Das Zeichen 7, die Sayin, zeigt in den alten Hieroglyphen das Bild eines Schiffes mit schräg gestelltem Ruder, wie unser Z. Die obere Linie gleicht der Oberseite, die untere Linie der Unterseite des Schiffes und der Schrägstrich dem Ruder. In der 7, sagt man, fließt die Zeit weiter. Die Zeit, der 7. Tag, ist uns geschenkt, damit wir, wenn wir gesündigt haben, bereuen und dadurch Vergebung erlangen können. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dass wir also auch Vergebung in der Zeit schenken können, dass es nicht erstarrt. Denn die Zeit gibt die Möglichkeit der Änderung. Wer gestern etwas verbrochen hat, kann heute bereuen, Umkehr tun und ist dann ein Neuer. Das Schiff schwimmt auf dem Wasser, die Zeit kann reinigen. Denken Sie an die Taufe oder an den jüdischen Brauch der Mikwa, des Tauchbades, auch eine Taufe, eintauchen in das fließende Wasser und wieder auftauchen. So heißt es, tauchen wir auch in die Zeit ein. Wir, ewige Wesen bei Gott, werden in die Zeit hineingegeben und steigen aus der Zeit wieder heraus. Deshalb die 7 im Bild des Fließens, wie wir hier alles fließend erleben. Und dann kommt der neue Tag, eigentlich der 8. Tag. Die 7 mal 7, die 49, also 7 Wochen, gehen im Alten Testament dort am Sinai zu Ende. Nun kommt dort das Pfingsten. Gott offenbart sein Wort. Und das Volk, das Gottes Sprechen nicht ertragen kann, bittet Mose zu sprechen. Derart eingreifend ist Gottes Wort, dass wir spüren, von uns, die wir in der Zeit sind, ist es nicht zu ertragen. Wir sind nicht fähig, es zu verstehen. So spricht dann Mose die Worte. Der Zug dann durch die Wüste, der Weg im Fließen der Zeit, beginnt nach der Befreiung aus Ägypten, aus Mitzrayim, wie es im Hebräischen heißt. Gott kommt nach Ägypten und erlöst. Bleibt ihr drinnen bei euch im Haus, ich erlöse, sagt Gott. Ihr könnt euch nicht selbst erlösen. Wenn ihr selber etwas unternehmt, werdet ihr sterben, wie Ägypten untergeht. Seid offenständig zur Gnade der Erlösung. Es ist also nicht so, dass du selbst etwas machen müsstest, selbst etwas nachhelfen müsstest. Sei nur im Haus mit dem Lamm, an der Oberschwelle das Zeichen vom Blut des Lammes, so bist du bei dir im Haus in deiner Welt. Von der Erlösung aus beginnt der Weg durch die Wüste, der bis zum Ende der 5 Bücher Mose geht, nicht darüber hinaus. Und auf diesem Weg gibt es 42 Stationen, Ruhe- oder Lagerstätten, genau 42, eingeteilt in 28 und 14, also 2x14 und 1x14, wie die Stationen in der Wüste angegeben werden. Wüste im Hebräischen ist Midbar, genauso geschrieben wie Medabar. Sprechen, da es ja, wie Sie selbst wissen, im Hebräischen keine geschriebenen Vokale gibt. Wüste und Gespräch sind also dasselbe Wort, Midbar, Medabar, die gleichen Konsonanten, MDBR, Midbar, Medabar. Erscheint dieses hebräische Wort ohne Lesehilfe, also ohne Vokale, in Form der bekannten Punktierung, müsste man aus dem Satzzusammenhang herausfinden, ob dort Wüste oder Sprechen steht. Es heißt nun, der Weg ist ein Gespräch in deinem Leben, ein schweigendes Gespräch. Gott spricht in dir und die Stimme Gottes äußert sich in deiner Stimmung, wie du gestimmt oder ob du verstimmt bist. Das ist dein Weg. 42 Stationen hat das Gespräch, von der Erlösung aus Ägypten bis zur Grenze, wo Mose stirbt. Und ein Midrasch, eine Erzählung aus der Überlieferung im Judentum, sagt, Mose durchschreitet 49 Tore der Einsicht, Bina, aber Jehoshua durchschreitet auch das 50. So wird es dort gesagt, und es ist mir ein Bedürfnis, beim Erzählen vom Messias davon zu reden. In der Geschichte der 5 Bücher Mose geht Mose nur bis zur Grenze, aber Jehoshua ist derjenige, der die Grenze, den Jordan, überschreitet. Eine Grenze, wie das Meer beim Auszug aus Ägypten eine Grenze bildet und auch dort durchschritten werden muss. Das Meer, unvorstellbar, spaltet sich. Das Wasser, das Fließende, die Zeit spaltet sich und lässt den Menschen durch. Nach der Knechtschaft in Ägypten kommt dieses Durchbrechen zum Weg durch die Wüste. Man kommt weiter auf dem Weg dieser 42 Stationen. Und dann erfolgt das Betreten des Landes im nächsten Buch, das eigentlich keine biblische Fortsetzung der 5 Bücher Mose ist, die heilig für sich heißen. Das Buch Jehoshua ist ein Kreis um das Heilige, geht schon weiter über das Heilige hinüber, geht hinein in das Heilige, umkreist das Heilige, das Erste. Denn im Buch Jehoshua wird das Land, wie es heißt, erobert. Das Land ist besetzt vom Kanaaniter und man denke hier nur an die Eroberung im weltlichen Sinn, politisch, militärisch. Kanaaniter bedeutet im Hebräischen auch Kaufmann. Das heißt, es wird das Land des Kaufmannes besetzt. Unter Jehoshua werden die Kaufleute vertrieben. Man denke hier nicht an ein Ausrotten im physischen Sinne. Gemeint ist ein Ausrotten des Kaufmannes bei dir selber. Was bedeutet der Kaufmann in uns? Dass du lebst nach der Devise, ich tue etwas, weil ich dafür einen Lohn erhalte. Ich zahle und erhalte dafür das, wofür ich zahle. Das Land ist von Kaufleuten besetzt, heißt, in der Welt verhält man sich zu Gott nur im Sinne des Austausches. Ich gebe das und du gibst mir das. Das Vertreiben des Kaufmannes bedeutet, dass ich nicht mehr tue, weil ich dafür etwas bekomme oder weil ich Angst habe oder weil ich Lohn erwarte. Ich tue umsonst, aus Gnade, weil es mir so ist. Im Hebräischen sind umsonst und Gnade vom gleichen Stamm. Ich tue nicht weil, sondern ich tue, weil ich nicht anders kann. Die Kaufleute im Menschen sind eine Phase, wo du denkst, um etwas willen tun zu müssen. Aber jetzt im Land kommt dein Tun aus deinem Sein heraus. So bist du, kannst nicht anders. Darum geht es, wenn biblisch von der Eroberung des Landes und der Vertreibung der Völker die Rede ist. Mag sein, dass sich das auch historisch so manifestiert hat, dass es auch irdische Kriege gab. Aber wenn wir das Geschehen in der Zeit sehen, verstehen wir doch sowieso nichts. Was versteht man schon vom eigenen Leben, geschweige denn vom Leben der anderen? Es bleibt für uns doch rätselhaft, warum sich der so und der andere wieder so verhält, der krank ist und der gesund. Wozu ist das? Wir wissen nicht, woher das kommt. Geschehnisse in der Welt können wir nur feststellen. Aber wenn wir wissen wollen, warum das so ist, müssen wir oft sagen, wie kann Gott das zulassen? Denn die Welt hier ist nur Teil des Lebens, eine Phase in der Zeit. Wir kommen aus Ewigkeit und wir gehen in Ewigkeit. Wir sind für eine Zeit in der Welt hier inkarniert, nehmen in der Zeit hier eine Form an. Der Mensch, kann man auch sagen, ist von einer anderen Welt und geht in eine andere Welt. Er lebt schon hier, ist aber nicht von hier. Jehoshua nimmt dann die 31 Könige gefangen, wie es in der Bibel heißt, und besetzt das Land der Kanaaniter. Er erobert das ganze Land, das heißt, er reinigt die Welt von diesem nur um etwas willen tun, das man nur tut, weil es Vorteil oder Lohn oder Ansehen oder was auch immer bringt. Es geht darum, umsonst zu tun, umsonst es hinzunehmen, weil es aus Gnade gegeben ist, damit es in Gnade aufgenommen werden kann. Unser Glauben ist doch auch umsonst. Wenn ich glaube, weil es Beweise gibt, ist es kein Glauben. Beweise stören gerade den reinen Glauben. Sie könnten uns das Gefühl geben, es lohnte sich zu glauben, weil Gott mächtig ist und wir dann Erfolge hier in der Welt sehen. Die Misserfolge verdrängen wir. Aber sehr oft gibt es auch Misserfolge und gerade an den entscheidenden Punkten. Denn sonst könnte man denken, er hat Erfolg gehabt. Gut, dann stehen wir an seiner Seite. Wenn du es gut haben willst, musst du dich auf die Seite des Stärkeren stellen, sagt man. Ja gut, wie lange? Vielleicht, wenn er nicht gestürzt wird, solange das Leben hier dauert. Aber dann kommt eine Umwälzung. Ich möchte bei mir aber gern dort sein, wo ich ewig bin, wo wir alle ewig sind. Dort das Gefühl, dass wir einer dem anderen das Schönste gönnen. Wir leben dort in der Ganzheit. Im Alten Testament sehen wir also, dass Jehoshua ins Land kommt und dort merkwürdige Dinge tun kann. So heißt er zum Beispiel Sonne und Mond stillstehen, kann also die Zeit manipulieren, ist Herr über die Zeit. Wenn er, wie es dort beschrieben ist, in einer Schlacht den Sieg noch nicht errungen hat, dann lässt er die Zeit stillstehen. Astronomisch ist das natürlich unmöglich. Es wäre, wenn man die Bibel nur irdisch, nur zeitlich sieht, eine Katastrophe. So sprechen die gescheiten Exegeten dann auch von einer orientalischen Übertreibung. So habe ich nie, auch als Kind nicht gedacht. Und ich bin hoffentlich Kind genug geblieben, dass ich glaube, was die Bibel sagt. Verstehen konnte ich es damals nicht, es schien mir wie in einem Märchen, einem Mythos zu sein. Aber die Bibel, sage ich jetzt, ist kein Mythos, sondern viel, viel mehr. Heilige Schrift, Wort Gottes. Beim Einzug ins Land erobert Jehoshua als erstes die Stadt Jericho, wie es im 6. Kapitel des Buches, das seinen Namen trägt, erzählt wird. Der Name Jericho kommt sowohl von Reach, Duft, als auch von Jereach, Mond. Man nennt sie deshalb auch manchmal die Blumenstadt oder die Mondstadt. Die Einnahme von Jericho erfolgt, nachdem Israel die Stadt tatsächlich umzogen hat, 7 Tage lang und am 7. Tag sogar 7-mal. Dann stürzen die Mauern zusammen und Jericho wird erobert. Von den Bewohnern Jerichos wird nur Rahab geschont, die Dirne, von der schon im zweiten Kapitel des Buches Jehoshua erzählt wird. Die Überlieferung sagt, dass Jehoshua diese Dirne Rahab dann heiratet und dass Propheten dieser Verbindung entstehen. Im zweiten Kapitel geht es dann um: Jericho wird verwüstet, Rahab verkündet die neue Zeit, kein früher oder später in der Bibel, Sehnsucht als Prophetie, der Erlöser als Sohn Davids, Leben als das eines Geliebten empfinden.